SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
Shout, shout, lay aloud. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you.
Die französische Gruppe Nouvelle Vague begleitet uns heute durchs Magazin. Spezialisiert auf lässige Coverversionen von Hits der 80er Jahre. Hier Shout von Tears for Fears. Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis ist da. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf die 6 Nominierten. Und dann widmen wir uns aus ganz unterschiedlichen Perspektiven der Familie in all ihrem Glanz und all ihrem Elend. Die Irin Sally Rooney zum Beispiel erzählt in ihrem neuen Roman von zwei ungleichen Brüdern, die auf je ihre Art um den verstorbenen Vater trauern. Und die US-Amerikanerin Rachel Griffiths beeindruckt mit einer Geschichte von Mut und Selbstermächtigung zweier schwarzer Familien in den Vereinigten Staaten der 50er Jahre. Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren, machte zuerst als Lyrikerin und Essayistin auf sich aufmerksam. 2018 erschien dann auch auf Deutsch ihr philosophischer Roman Nach dem Gedächtnis. Da erzählt sie die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie durch eine ganze Epoche der Verfolgung. Stepanova wurde daraufhin als wichtigste Stimme der russischen Gegenwartsliteratur gefeiert. Und als solche mischt sie sich auch in die russischen Zustände ein. Im März 2022 rief Maria Stepanova mit anderen russischsprachigen Autorinnen und Autoren dazu auf, in Russland die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. In ihrer Heimat konnte sie mit dieser Haltung nicht bleiben. Nach längeren Aufenthalten in Deutschland lebt sie zurzeit in Paris. Im letzten Jahr erhielt sie den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Auch in ihrem neuen Roman Der Absprung setzt sich Maria Stepanova mit Russlands Krieg gegen die Ukraine auseinander. Klug und subtil, traumhaft und realistisch. Die Kritik von Ulrich Rüdenauer.
In Absprung wagen. Eine häufig gebrauchte Wendung, die vom Verlassen einer unhaltbaren Situation und zugleich von einem Neubeginn spricht. Der Absprung heißt das neue Buch der russischen Lyrikerin, Essayistin und Erzählerin Maria Stepanova. Ihr Roman ist eine direkte Reaktion auf die Erschütterung des Krieges, auf jenen Rückfall in die Barbarei des 20. Jahrhunderts. Das Buch beginnt mit der seltsam berührenden Beobachtung, dass die Welt trotz aller Katastrophen weitermacht.
Im Sommer 2023 wuchs das Gras weiter, als wäre nichts geschehen. Es wuchs, als ginge es gar nicht anders, wie um ein weiteres Mal zu zeigen, dass es an seiner Absicht festhielt, aus der Erde zu sprießen, ganz egal, wie viel auf deren Oberfläche gemordet wurde.
Die Schriftstellerin M., das alter Ego Stepanovas, ist in einem sicheren Land, weit entfernt von ihrer Heimat und doch fortwährend in Gedanken bei den monströsen Ereignissen in der Ukraine. Das Exil ist ein Ort der absoluten Konfrontation mit der zugeschriebenen Rolle, den Zweifeln an der Urteilsfähigkeit, der Verantwortung, sogar der Schuld, obwohl man selbst nicht schuldig ist, weil das eigene Handeln und Denken eigentlich Zeugnisse des Widerstands sind.
Die Stadt im Ausland, wo M jetzt wohnte, war voll mit Menschen, die aus beiden Ländern geflohen waren. Und diejenigen, über die Ms Landsleute hergefallen waren, blickten mit Schrecken und Argwohn auf die einstigen Nachbarn, als hätte deren Leben vor dem Krieg, wie auch immer es ausgesehen hatte, keinerlei Bedeutung mehr. Als diente es nur zur Tarnung ihrer Verwandtschaft mit diesem Untier, das immer weiter fraß.
Das Untier, der Leviathan, das ist Putin. Das Untier ist nicht mehr zu verstehen, gesteht sich M ein. Sie funktioniert zwar, aber nichts mehr ist an seinem Ort. Die Arbeit wird zu einer sinnlosen Angelegenheit. Die verständnisstiftenden Einzelteile fügen sich nicht mehr zusammen. Selbst die Sprache, älter als das Untier, scheint kontaminiert.
Und doch schien auch sie plötzlich von einer verdächtigen Schleimschicht bedeckt.
Im Gegensatz zu M, die eine halbtote Maus im Mund zu verspüren meint, wenn sie nach Worten sucht, verfügt Stepanova über Sprache. Sie schickt ihre haltlose Heldin auf eine Reise. Eigentlich ist das Ziel ein Literaturfestival, aber die Bahn macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Ein Anschluss wird verpasst, das Handy gibt den Geist auf, die Veranstalter versetzen sie. So werden die Pläne zugunsten eines ziellosen Treibens aufgegeben. Wir durchstreifen nicht nur Ems Gedanken, sondern mit ihr auch eine fremde Stadt, folgen mit ihr einem Mann, der sie fasziniert und den sie später kennenlernt. Es scheint, als würde der geplatzte Termin eine Last von ihr nehmen. Fast ist es, als würde sie sich für einen Moment ihrer Identität entledigen, sich häuten, den Absprung schaffen. Sie heuert als zersägte Jungfrau bei einem Wanderzirkus an, gerät immer weiter in eine märchenhaft anmutende Szenerie und am Ende scheint sie im Zirkusdirektor Peter Kohn einen blinden Seher vor sich zu haben.
»Du bist keine Rumänin«, sagte Kohn noch einmal. In seinen schwarzen Brillengläsern schaukelten zwei große Glühbirnen. »Du bist eine von uns, Liebes, eine Jüdin, ja?« Und M, die sich seit Monaten immer nur als Russin bezeichnet hatte, als russische Schriftstellerin, als russischsprachige Person, wiederholte beinahe verwundert, ja.
Maria Stepanova hat einen äußerst dichten Text geschrieben, eine reflektierende, assoziationsreiche Prosa mit leisen Anspielungen, literarischen Verweisen, traumhaft und realistisch zugleich. Vor allem scheint das Buch eine traurige Abschiedsmelodie, ein Abschied vom Selbst, das sich durch das Geschehen ringsum überlebt hat. Auch der Name verschwindet. Aus M wird A. Ob ihr der Absprung aber wirklich gelingt und damit ein Neubeginn, das bleibt, wie meist im Leben und in der Literatur, erst einmal offen.
Ulrich Rüdenauer hier in SWR Kultur über den neuen Roman von Maria Stepanova, Der Absprung. Olga Radetzkaya hat ihn ins Deutsche übersetzt und er erscheint morgen bei Surkamp. Darling, you got to let me know. I Stay or Should I Go, der Hit von The Clash, hier in der Version von Nouvelle Vague im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Am 14. Oktober wird in Frankfurt am Main zum 20. Mal der Deutsche Buchpreis verliehen. Diese Woche wurde die Shortlist verkündet. Von 20 Romanen auf der Longlist blieben noch 6 übrig. Die Reaktionen auf die Auswahl fielen in diesem Jahr erstaunlich unaufgeregt bis zustimmend aus. In der FAZ kommentiert Andreas Platthaus: Auch diesmal blieben die Überraschungen aus. Dass Martina Hefters Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Und Clemens Meyers die Projektoren noch dabei sein würden, war geradezu selbstverständlich. Zu deutlich ragten beide schon aus dem 20er-Konvolut heraus. Und zwischen diesen beiden Romanen Leipziger Provenienz wird aller Wahrscheinlichkeit nach am 14. Oktober auch der Siegertitel ausgehandelt werden. Die anderen Kandidaten auf der Shortlist sind, mit einer Ausnahme, kaum weniger erwartbar. Maren Kames Hasenprosa als das einzige wirklich experimentelle Prosawerk in der Auswahl, Ronja Othmanns 74 als politischer Roman, Markus Thielemanns Von Norden rollt ein Donner, das ist die Ausnahme, als zeitprobate Studie zum problematischen Landleben, und Iris Wolfs Lichtungen als Vertreter von bereits etablierten Bestsellern. Die 20. Verleihung des Deutschen Buchpreises verspricht für den 14. Oktober einiges an Dramatik und höchstwahrscheinlich einen guten Siegertitel. In der Zeit meint David Hugendiek, es ist eine erfreulich unerschrockene Auswahl, in der das anschmiegsame und routinierte Iris Wolfs Lichtungen neben dem poetisch verspielten und gewitzten steht. Martina Hefters Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Neben der lyrisch überschießenden Anarchie von Maren Kames, die in Hasenprosa die inzwischen oft in Erzählkonventionen erstarrte Autofiktion durcheinanderwürfelt. Die Jury hat glücklicherweise auch das Experimentelle und Grenzgängerische jenseits des konfektionellen Handwerks belohnt, schreibt die Zeit. In SWR Kultur gab Literaturkritiker Dennis Scheck die folgende Prognose.
Ich glaube, der Preis wird sich entscheiden zwischen Clemens Meyer. Der Deutsche Buchpreis ging ja sehr oft in der Vergangenheit an Nachhilfestunden in Geschichtsschreibung. Und das ist nochmal so ein ganz großer Roman, der auf den Spuren, glaube ich, von Günter Grass, Blechtrommel, vielleicht auch ein bisschen von Alfred Döblin, am Beispiel von Karl May und den Karl-May-Verfilmungen, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, die Geschichte Jugoslawiens, die Geschichte auch der Trivialliteratur erzählt. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Buch, während Iris Wolf mit Lichtungen, das ist meine zweite Favoritin, eine Geschichte erzählt von einem, der in Siebenbürgen geblieben ist und eine, die kreuz und quer durch Europa reiste, die aber füreinander bestimmt ist. Das Interessante an dem Roman Lichtungen ist, dass er aus der Gegenwart nach hinten in die Vergangenheit erzählt. Also eine sehr komplizierte Konstruktionsweise erfordert, um es spannend zu halten. Und das ist eben der ästhetische Triumph dieser Iris Wolf. Das hat mir gut gefallen.
Iris Wolf und Clemens Meyer, das sind die Favoriten für SWR-Literaturkritiker Dennis Scheck bei der 20. Verleihung des Deutschen Buchpreises. Und die findet am 14. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse statt. When in this charming car, this charming man, why pamper life's complexity when the leather runs smooth on the passenger seat? I would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care. About this thing. Leo Tolstoi, James Joyce, Anne Carson oder Margaret Atwood, deren Werke würden wir kaum kennen, gäbe es nicht die immens wichtige Arbeit von literarischen Übersetzerinnen und Übersetzern. Um diese schwierige und meist schlecht vergütete Arbeit zu fördern, gibt es seit 1997 den Deutschen Übersetzerfonds, maßgeblich finanziert vom Bundesministerium für Kultur und Medien, BKM. Nun droht dem Deutschen Übersetzerfonds allerdings eine schmerzliche Kürzung. 650.000 Euro soll es im kommenden Jahr weniger geben. Insgesamt statt 2,15 Millionen nur noch 1,5 Millionen Euro. Der DÜV spricht in einer Erklärung zu den geplanten Kürzungen von einem eklatanten Schaden im Bereich der Übersetzungskunst. Marie-Louise Knott ist neben ihrer Tätigkeit als Autorin und Journalistin auch Übersetzerin und sie ist Vorstandsmitglied im Deutschen Übersetzerfonds. Guten Tag, Frau Knott.
Guten Tag, Frau Oelfer. Herzlichen Dank für die Einladung.
Die Übersetzerin Gabriele Leupold sagte mal, diesen Beruf sollte man nur ergreifen, wenn man eine stabile Gesundheit, einen gut verdienenden Partner oder ein Erbe im Rücken hat. Hat sie recht?
Ja, natürlich ist da was dran. Es geht um Kunst, aber viele leben am Rande der Armutsgrenze. Kürzlich sprach jemand von einem Kulturprekariat. Sehen Sie, Leidenschaft für die Kunst. Leidenschaft für die Sprache, Leidenschaft für diesen Transport von einer Welt in eine andere, das alles ist unheimlich aufwendig und wird die ganze Zeit ausgebeutet, weil es eben ein Bedürfnis auch von den Leuten ist, die es tun. Und gleichzeitig muss man sagen, die Inflation steigt und steigt und steigt. Die Seitenhonorare, die sowieso schon mehr am Markt, denn an den Notwendigkeiten orientiert sind, die Seitenhonorare steigen leider nicht.
Und es betrifft ja offensichtlich doch sehr viele Frauen. Ich glaube, der Anteil im Bereich des Übersetzens von Frauen ist schon besonders hoch, oder?
Als ich neulich mal darüber nachdachte, ist mir aufgefallen, dass ich mal nachsehen muss. Und ich habe festgestellt, im VDÜ wird angegeben, dass 80% der Literaturübersetzer Frauen sind. Das ist eine große Zahl. Man muss sich vorstellen, 25% der belletristischen Werke, die bei uns im Jahr verlegt werden, sind Übersetzungen. Das darf man ja nicht vergessen. Und davon werden 80% im Moment von Frauen gemacht. Und natürlich ist der Übersetzerberuf in der Geschichte oft ein Frauenberuf gewesen, insofern als Frauen den Männern zuarbeitend dann die Sachen übersetzt haben, damit die wiederum dann damit arbeiten konnten. Das heißt, es gibt eine Art von Frauenprekariat in diesem Beruf, bevor er ein professioneller Beruf war, weil ein professioneller Beruf ist ja noch nicht sehr lange, das Übersetzen.
Was die Arbeit des Übersetzens wirklich bedeutet, ich glaube, das ist den wenigsten klar. Also dahinter steckt ja wirklich wahnsinnig viel, als nur irgendwie am Schreibtisch zu setzen und Wort für Wort zu übersetzen. Was gehört alles dazu? Was passiert alles, bevor ein Buch fertig im Regal steht?
Ja, das ist ein langer Prozess. Also oft fängt es damit an, dass man sich selber als Übersetzerin für ein Buch leidenschaftlich begeistert und sich auch fragt, wie kann man das im Deutschen überhaupt entsprechend transportieren, ins Deutsche entsprechend transportieren. Aber nehmen wir mal den in Anführungszeichen Normalfall, dass ein Verlag einen beauftragt, damit das zu übersetzen. Dann fängt ja erst das an, man liest das Buch, was man übersetzen möchte. Man fängt an, darüber nachzudenken, was wäre eigentlich ein Ton im Deutschen und so weiter und so fort. Irgendwann hat man all dieses gefunden und das Manuskript ist fertig und dann wandert es zum Verlag und dann fängt die neue Arbeit an. Ein ganz neuer Prozess, weil der Lektor ist ja meistens der erste Außenweltleser und das ist sehr wichtig für einen Text und dann geht das, die Debatte mit den Lektoren los. Aber nicht nur das, sondern es wird ja dann um die Schönheit des Textes weiter gerungen. Und dann gibt es die Fahnen und noch mehr Fahnen. Also meistens gibt es 2, 3 Durchläufe oder auch 4. Und all diese Durchläufe wollen gelesen, bedacht und nochmal gesehen werden, weil der Text, wenn er gesetzt ist, ja nochmal anders aussieht als auf meinem eigenen Papier. Und dann kommt aber auch das Problem, wie sieht das Cover aus? Wie sieht der Ankündigungstext aus? Wie kommt das Buch jetzt eigentlich, das ich übersetzt habe, überhaupt raus in die Außenwelt? Und auch da sind Übersetzerinnen wahnsinnig wichtig, weil sie die besten Kennerinnen des Buches sind.
Ja, das ist eine Arbeit, die das höre ich raus, vor allem Zeit braucht. Und das muss unterstützt werden. Und das tut der Deutsche Übersetzerfonds, der eben die Arbeit von Übersetzerinnen und Übersetzern unterstützt auf ganz vielfältige Weise. Aber vor allem natürlich durch ein Stipendiensystem. Wie sieht das genau aus?
Ja, das Stipendiensystem ist wirklich das Kernstück unserer Arbeit. Wir wollen Stipendien in allen Gattungen vergeben. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, es gibt Stipendien für Lyrik übersetzen, es gibt Stipendien für Theater, es gibt Stipendien für Essays und für anspruchsvolle Sachbücher auch. Und das Ganze sorgt dafür, dass man alle Bereiche auch wirklich in der jeweils verschiedenen Notwendigkeiten, die diese Bereiche stellen, auch wirklich ansieht und fördert. Das andere ist das Wesentliche innerhalb des Stipendienprogramms. Das Wesentliche sind die Arbeitsstipendien. Die Arbeitsstipendien ermöglichen den Übersetzern, das an Zeit zu finden, was sie brauchen, um nicht einfach nur Wort für Wort, wie sie sagen, abzuschreiben, in Anführungszeichen, was es sowieso nicht gibt, aber auch um Zeit zu haben, die Muße zu haben, dem Werk so auch in der Zeit hinterherzugehen. Wir müssen uns ja vorstellen, dass viele Autoren sehr lange brauchen für ihre Texte und wir brauchen auch länger, als der Markt es uns erlaubt, um sie herzustellen im Deutschen.
Also eine sehr vielfältige Arbeit, ein ganz vielfältiges Engagement für die Kunst des Übersetzens. Nun hat Bundeskulturministerin Claudia Roth allerdings sehr starke Einschnitte verkündet. Ab kommendem Jahr rund ein Drittel weniger Geld für den DÜV, nur noch 1,5 Millionen Euro. Was bedeutet das konkret für die Arbeit des DÜV?
Also zunächst mal war das ein Schock oder wir dachten eine Katastrophe und es ist auch wirklich schrecklich. Wir wissen aber noch nicht, was das konkret bedeutet. Wir haben natürlich sofort angefangen, darüber nachzudenken, was könnten wir denn eigentlich machen. Aber irgendwie ist das alles so etwas Schreckliches, wenn wir uns vorstellen, wir müssen das Stipendienprogramm runterfahren. Wir müssen darüber nachdenken, was wir mit dem internationalen Austausch machen. Ein Aspekt unserer Arbeit ist ja auch, dass wir die Übersetzer aus dem Deutschen in andere Sprachen in Dialog mit den hiesigen Übersetzern bringen. Und dieser internationale Austausch, haben wir festgestellt, ist unheimlich wichtig geworden. Und auch der ist intensiv, auch geldintensiv und bräuchte dann Einschnitte, die wir alle ungerne vornehmen. Also wir haben noch nichts Reales beschlossen, weil wir immer noch hoffen, dass das nicht stattfindet, was jetzt da angekündigt worden ist.
Ja, und die Kürzungen sind ja auch insofern etwas erstaunlich, als das BKM 2025 insgesamt mehr Geld zur Verfügung hat und es auch noch nach der Corona-Pandemie den Neustart Kultur ausgerufen hatte, der eben genau diese Förderinstitutionen des Bundeskulturfonds wie den DÜV eben besonders gut ausstatten sollte.
Ja, das ist irgendwie schrecklich. Ich glaube, man kann es einfach zusammenfassen unter dem Satz, kein Herz für freie Szene, aber vielleicht noch viel mehr jenseits der freien Szene. Es sind ja die Solo-Selbstständigen in all diesen Bereichen, die wirklich die Künstler sind und die wirklich gefördert werden müssen, weil was mache ich mit einem Betrieb, wenn die Kunst irgendwie schlapp ist? Und diese Frage scheint völlig außen vor zu sein. Man hat die Filmförderung, man hat verschiedene Institutionen gefördert, aber gerade diese freie Szene, wo die Kunst entsteht und die Kultur braucht die Kunst, da genau wird jetzt gespart. Es ist einfach unsinnig und unsäglich in einer gewissen Weise.
Vielen Dank, Marie-Louise Knott, Vorstandsmitglied des Deutschen Übersetzerfonds. Und wer mehr über die Arbeit dieser wichtigen Institution erfahren möchte, der kann sich mal auf der wirklich gut gemachten Webseite übersetzerfonds.de umschauen. Das lohnt sich sehr.
Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came bumping on my floor. She said, come on baby, I got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. Slavery, she won't sit and beg.
SWR Kultur, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik der Gruppe Nouvelle Vague. Natürlich bekommt die amerikanische Autorin Rachel Griffiths viel Aufmerksamkeit, weil sie seit einigen Jahren mit Salman Rushdie verheiratet ist. Aber sie hatte schon ein erfolgreiches Vorleben als Lyrikerin und sie ist selbstbewusst genug, um sich neben ihrem berühmten Ehemann zu behaupten. Gerade ist ihr Debütroman auf Deutsch erschienen. Was ihr uns versprochen habt, ist eine schwarze Geschichte von Mut und Selbstermächtigung aus den USA der 50er Jahre. Cornelia Zetsche hat mit der Autorin, die in New York lebt, gesprochen und Promise, wie der Roman im Original heißt, gelesen.
Familie Kindred lebt an der Küste Neuenglands, eine von nur zwei schwarzen Familien im Dorf Salt Point. Zwei traumatisierte Eltern, zwei heranwachsende Töchter, Ezra und Cynthia, fern vom rebellischen Süden. Aber unter der Oberfläche brodelt latente Gewalt. Mund zu, Augen auf, ist die Devise des Vaters, denn
die Wahrheit ist, sie wollen uns nicht.
Sie, das sind die Weißen, misstrauische Fischer, die rassistische Lehrerin, der aggressive Polizist, der in seiner Machtlosigkeit mit der Pistole droht, Ruby. Das vernachlässigte Mädchen, das manipuliert und vom Leben betrogen, von der Freundin zur Rivalin wird, und ihr Vater, der im Suff versinkt.
Sein Leben war ein frühes Grab.
Die Weißen sind die Opfer ihres eigenen Rassismus. Ihnen gegenüber die aufrechten Kindreds und ihre schwarzen Freunde, die Junkets, mit dem Mut und den tröstlichen Mahlzeiten von Miss Irene. Und von fern die Ahnen. Ein reiches Figurenensemble, skizziert im Herbst 1957, um den Rückblenden. Sie selbst stecke in den Figuren. Und viele Frauen, die sie traf und fiktionalisierte, sagt Rachel Eliza Griffiths.
I think my personality is in all of them. And they are also a gathering, fictionalized, of course, but many women's stories and women that I encountered as a little girl and as I grew up.
Cynthia hält das Personal zusammen, die jüngere Kindred-Tochter, die sich in der Gefahr an ihren Stift klammert wie an ein rettendes Ruder. Eine kindliche, aber auktoriale Ich-Erzählerin, die in Visionen sieht, wie ihr Urgroßvater vom Ku Klux Klan in der Kirche ermordet wurde.
Gerade zertrümmerte er eines der Fenster mit einem Besenstiel, als eine Kugel durch seinen Kopf schlägt. Dann fliegen Fackeln durch die zerbrochenen Scheiben.
Erzählungen des Vaters sind in Cynthia lebendig. Traumata werden vererbt. Die blutige Geschichte gehört zur DNA der schwarzen Amerikas. Immer wieder bringt Rachel Eliza Griffiths das Wort Blut ins Spiel. Weißes Blut kann ein Privileg sein, sagt sie.
I think the word blood is also about the relationship between America and slavery.
Das Wort Blut hat aber auch mit der Beziehung von Amerika und der Sklaverei zu tun. Die Gewalt der Sklaverei, die Sprache, die verwendet wurde. Das Blut, das in die Erde, ins Land, in die Bäume fließt, ist wie ihre Blutlinie, ihre Familie, ihre Abstammung, wer sie sind. Und das fühlt sich für mich in Bezug auf Amerika sehr spezifisch an.
Und es fühlt sich sehr, sehr spezifisch an. For me in relationship to America.
Es ist das Ende des Sommers und der Kindheit, das Ende des Schweigens und der Beginn der Bürgerrechtsbewegung, als schwarze Kinder auf dem Schulweg Polizeischutz brauchen. Aus dem Radio tönt die Stimme von Martin Luther King und Präsident Eisenhower stärkt mit dem Civil Rights Act das Wahlrecht der schwarzen Amerikaner. Die Nation ist gespalten, wie heute. Nigger werden abgeknallt, schreibt Rachel Eliza Griffiths, verwendet das N-Wort als historischen Begriff, sieht ihr Debüt aber nicht als historischen Roman.
Are people hanging from trees these days?
Hängen heute noch Menschen an Bäumen? Es ist vielleicht nicht mehr wie früher, aber es gibt immer noch Bäume, an denen Leute aufgehängt werden. Soziale Medien können solche Bäume sein.
Was das opulent erzählte Familiendrama so eindringlich, mitunter auch sentimental macht, sind die originellen poetischen Bilder der Dichterin, für die Poesie und Prosa ineinander fließen. Die Psychogramme in den Zwischenkapiteln von Promise, was ihr uns versprochen habt, zeigen die Kluft zwischen Versprechen und Realität. Versprechen ist ein intimes wie öffentliches politisches Wort, überlagert von Traumata und Geschichten des Überlebens.
Die ältere Schwester sagt, Cynthia, versprich mir, dass du dein Leben lieben und leben wirst, dass du am Leben bleibst. Versprich mir das. Versprich mir das, auch wenn wir uns nie wiedersehen.
That is a powerful and different way almost.
Das ist eine kraftvolle und andere Art, das Wort zu verwenden. Dass sie ihrer Schwester nichts versprechen kann, weiß sie. Aber sie kann ihre Schwester bitten, ihr eigenes Leben und ihre Liebe zueinander zu ehren. Das ist ihre Waffe, ihre Rüstung. Deshalb geben sie nicht auf.
Wir haben heute verlernt, einander zuzuhören, sagt Rachel Eliza Griffiths und ist weniger optimistisch als früher. Sie setzt auf Kamala Harris und zieht ihren Debütroman selbstbewusst in der Tradition einer Toni Morrison, eines James Baldwin oder Aimé Césaire. Was ihr uns versprochen habt, ist ein Page-Turner, eine fesselnde, manchmal auch pathostrunkene Geschichte von Mut und Selbstermächtigung. Einen Fan hat Eliza Griffiths längst, ihren Mann Salman Rushdie.
Oh, he loved my novel.
Er liebt meinen Roman. Ich glaube, er war erleichtert, als er mich traf und den Entwurf las, weil ich sagte, wenn dir mein Roman nicht gefällt, wird es nicht funktionieren. Dann können wir nicht so zusammenleben. Er ist einer meiner größten Cheerleader und Unterstützer.
Na, wie könnte es auch anders sein? Der Ehemann Salman Rushdie ist natürlich der größte Fan von Rachel Griffiths. Was ihr uns versprochen habt, heißt ihr Debütroman, übersetzt von Jasmin Humburg und erschienen bei Penguin. Cornelia Zetsche hat ihn vorgestellt. Vom Lesenswert-Magazin hier bei SWR Kultur. Wir sind ja immer bemüht, Ihnen wertvolle und kompetente Leseanregungen an die Hand zu geben. Gute Lektüren, das wissen wir alle, können das Leben unendlich bereichern und schlechte, naja, ziemlich verärgern. Dass gute oder eben schlechte Bücher im heimischen Regal auch quasi schicksalhaft über sich anbahnende Beziehungen entscheiden können, darüber hat der Kabarettist, Autor und Musiker Tilman Birr ein wunderbares Lied gemacht.
Ich traf eine Frau in der Kneipe bei Nacht. Wir fanden uns gut und wir haben gelacht. Jetzt bin ich bei ihr und der Rest ist egal. Doch jetzt seh ich ihr Bücherregal. Ich seh Paulo Coelho.
Coelho, ich sehe Bastian Sick und ein Ratgeberbuch namens Nie mehr zu dick. Und in meinem Kopf höre ich Dennis Scheck, der brüllt, Alter, du musst hier weg. Ich flüchte ins Bad, da liegt Ildiko von Kürti. Ich öffne das Fenster und rufe laut, Fürti! Doch kurz vor dem Absprung ereilt mich der Schock. Scheiße, dritter Stock. So kriege ich die Situation nicht behoben. Warum wohnen die Kloppis bloß immer ganz oben? Das ist mir schon mal widerfahren wie ein Fluch bei der Frau mit dem Sarrazinbuch. Sie klopft schon und fragt, ist alles okay? Ich komm hier nicht weg, denn was ich draußen seh, ist, dass man unten sehr ungesund landet. Scheiße, ich bin gestrandet.
Der Kabarettist Tilman Birr mit Gestrandet. Tja, hätte die gute Frau doch nur mehr Lesenswert Magazin gehört, sie hätte bessere Bücher im Regal. Vielleicht auch den sehr lustigen Roman von Tilman Birr selbst. Wie sind Sie hier reingekommen? Erschienen im Satyr Verlag. Da geht es um einen jungen Mann namens Wolfgang Schneider, der mit 20 aus der Provinz nach Berlin zieht und sich durch Zufall mit Vico von Bülow anfreundet, ohne erstmal zu wissen, dass er es mit dem berühmten Komiker Loriot zu tun hat. Ein extrem komischer Berlin-Roman und eine Loriot-Hommage. Eine Hörbuchempfehlung finden Sie auf unseren Seiten von SWR Kultur. Und live können Sie Tilman Birr mit seinem Soloprogramm Birr Royal auch sehen, unter anderem am 9. Oktober in Frankfurt, am 1. November in Offenbach und am 8. November im Mainzer Unterhaus. Alle Tourdaten finden Sie auf tilmanbirr.de. Der Russe ist einer, der Birken liebt. So hieß das Debüt der deutschen Schriftstellerin Olga Grasnova, die 1984 in Baku, Aserbaidschan, als Tochter einer russisch-jüdischen Familie zur Welt kam. Schon darin erzählte sie von den multiplen Identitäten einer jungen Frau, Aserbaidschanerin, Jüdin, die als Kontingentflüchtling nach Deutschland kommt. Grenzen gibt es für ihre Generation nicht mehr, aber sehr viele Sprachen und keine wirkliche Heimat. Um ähnliche Themen kreist auch Olga Grasnovas neuer Roman Juli, August, September. Jürgen Deppe hat ihn gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Am Ende dieses Sommers bleiben viele Fragen offen, eigentlich fast alle. Auch nach über 200 Seiten persönlicher wie kollektiver Sinnsuche im Juli, August, September 2023. Wer bin ich eigentlich wirklich? Ludmilla? Luba? Lu?
Sergej war derjenige, der Luda, meinen Kosenamen, zu Lu abkürzte. Was mir gefiel, denn so hatte er nichts mit mir zu tun und gab mir eine neue Identität.
Ludmilla Luda Lu ist Jüdin und vor vielen Jahren als sogenannter Kontingentflüchtling aus Aserbaidschan nach Deutschland gekommen. Ihrer Schöpferin Olga Grasnow war damit sehr ähnlich.
Der Roman hat natürlich autobiografische Züge und das ist auch etwas, womit der Roman spielt. Es ist nicht wirklich meine Autobiografie, aber es sind sehr viele Dinge, die ich mit Lu gemeinsam habe. Es ist zum Beispiel unser beidseitiges Unverständnis der klassischen Musik. Das sind bestimmte biografische Anhaltspunkte. Und ich glaube, im Prinzip ist es einfach so, dass ich den Roman so geschrieben habe, dass ich mir überlegt habe, wie mein Leben unter Umständen auch hätte verlaufen können.
Im Juli, zu Beginn des Romans, stellt sich Lu und Sergej, dem wohlsituierten Künstlerpaar aus Berlin, immer drängender die Frage, wie jüdisch sie eigentlich sein und ihre kleine Tochter erziehen wollen, als nachgeborene, nicht wirklich religiöse Juden im Land der Täter. Jüdisch sein? Hier? Heute?
Tatsächlich hat für mich mein Jüdischsein auch angefangen, eine größere Rolle zu spielen, als ich selbst Mutter war, weil sich dann die Frage gestellt hat, was gebe ich weiter, wie erziehe ich meine Kinder? Und vor allem bin ich nicht wirklich religiös. Das heißt, mein Judentum hat per se etwas mehr von der kulturellen Performance und nicht unbedingt etwas von einer Religion, was es ja eigentlich ist. Und wenn das dann so ist, was mache ich dann mit meinen Kindern? Gebe ich ihnen bestimmte Teile der Kultur mit? Kann man überhaupt sagen, dass es eine jüdische Kultur ist? Oder was ist das denn dann, das Spezifische, was ich weitergeben möchte?
Lu stürzen diese Fragen in keine große Identitätskrise. Dazu ist sie viel zu selbstbewusst, viel zu sehr mit sich, dem Kind, ihrer Beziehung beschäftigt. Sie stellen sich ihr halt nur diese Fragen, erst recht als sie, wir schreiben mittlerweile den Monat August, mitsamt der in der ganzen Welt verstreuten Mischpoke zum 90. Geburtstag ihrer Tante Maya nach Gran Canaria eingeladen wird. Und da sind sie dann, die ganzen noch lebenden Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, deren Söhne und Töchter. Und es wird so skurril, wie Familienfeiern nun einmal skurril sind.
Ich glaube nicht, dass es bei jüdischen Familien etwas anderes ist, sondern ich glaube, dass tatsächlich Lügen zum Familienalltag mitunter gehören. Vielleicht auch noch nicht mal Lügen. Es gibt einfach bestimmte Geschichten, die man im Verlauf eines Lebens unterschiedlich erzählt. Und die Erinnerung ist auch nicht immer gleich. Man erinnert sich mal besser, mal weniger besser, mal erscheinen andere Sachen in der Erinnerung wichtiger zu sein. Manchmal sind es Lügen, manchmal sind es auch einfach nur Auslassungen, manchmal ist es das Schweigen. Und all das macht eben eine Familie auch aus.
In Lus Familie ist es, wie bei so vielen jüdischen Familien, die Frage danach, welche Katastrophe der Holocaust unter ihnen angerichtet hat und welche traumatischen Folgen er bis heute hinterlässt. Für Lu ist auf Gran Canaria die Chance gekommen, die Geschichten, die ihre Tante Maya darüber verbreitet, mit denen der Mutter abzugleichen.
In meiner Kindheit war der Holocaust allgegenwärtig gewesen. An ihn wurde überall von Nachbarn oder Freunden erinnert. Maya war die letzte Zeugin und sie veränderte die Geschichte vom Überleben nach ihren Bedürfnissen. Sie stellte sich selbst in den Mittelpunkt, was ihr gutes Recht war. Nur hätte das nicht auf Kosten von Rosa geschehen müssen. Sie manipulierte die Erinnerung und war doch zugleich die Einzige, die sich überhaupt noch erinnern konnte. Darum galt nun Mayas Wort. Und ich hatte das Bedürfnis, dem etwas entgegenzusetzen.
Für Lu rücken sich am Rande der Familienfeier einige Verdrehungen, Verzerrungen, Verstümmelungen ihrer Familiengeschichte zurecht. Doch statt danach schnurstracks in den Alltag, in ihr altes Leben nach Berlin zurückzukehren, fliegt sie außerplanmäßig nach Israel. Etwa auf der Suche nach weiteren Antworten auf die Frage nach ihrer Zugehörigkeit, ihrer Verwurzelung? Das wäre plausibel und folgerichtig, doch so zwingend scheint es dann doch nicht zu sein.
Lu verbringt in Israel ja eigentlich nur ein paar Tage. Sie versucht einfach nur kurz auszureißen und sich noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen. In Berlin erwarten sie nicht die schönsten Sachen, sondern ziemlich viele Probleme. Und ich glaube, woran sie sich einfach nur wirklich sehnt, ist noch einmal auf die Pausentaste zu drücken und sich eine ganz winzige Auszeit zu verschaffen.
Und so kehren Lu aus Spanien bzw. Israel und Sergej von seiner Konzertreise mit einem potenziellen Seitensprung fast gleichzeitig nach Berlin zurück. Ende Juli aufgebrochen, haben sie sich 3 Monate lang um sich selbst und im Kreis gedreht, ohne irgendwie weitergekommen zu sein. Entwicklung ist nicht erkennbar. Olga Krasnovas neuer Roman ist zwar so souverän und temporeich wie dessen Vorgänger, aber leider deutlich weniger erkenntnisreich. Wenig, was man über heutiges jüdisches Selbstbewusstsein oder eben auch jüdische Selbstzweifel nicht längst gewusst hätte. Wenig, was man als originelle Wendung oder Einsicht verbuchen könnte. Lous Identitätssuche bringt leider nicht weiter. Sie nicht und uns nicht.
Das sagt Jürgen Deppe über den neuen Roman von Olga Krasnova. Juli, August, September erschienen bei Hansa Berlin.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, I'm moving further away. Won't you?
Die irische Autorin Sally Rooney, Jahrgang 1991, gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen ihrer Generation. Ihre ersten beiden Romane Gespräche mit Freunden und Normale Menschen waren internationale Bestseller. Sie wurden mit Preisen überschüttet und als mehrteilige Fernsehserien verfilmt. Da charakterisierte sie die sogenannten Millennials als selbstbezogene und zugleich ziemlich unschlüssige Figuren. Mit ihrem neuen Roman Intermezzo weitet sie ihren Erzählkosmos und erzählt die Geschichte von zwei ungleichen Brüdern, die um ihren Vater trauern. Maren Ahring hat Intermezzo gelesen.
Sally Rooney ist ein echtes Phänomen. Drei Romane hat die 33-jährige Irin bislang geschrieben, alle Bestseller. Einer wurde zu einer Fernsehserie, zwei mit dem Titel Buch des Jahres in Irland ausgezeichnet. Die Autorin scheint, vor allem bei jungen Menschen weltweit, einen Nerv zu treffen. In einem ihrer wenigen Interviews erklärte Sally Rooney 2021 ihre Erzählweise so.
I mean, I haven't ever as a writer really been able to write about worlds that I don't know very well.
Ich kann nicht über Welten schreiben, die ich nicht gut kenne. Ich bin noch nicht groß herumgekommen, habe noch nie außerhalb Irlands gelebt und wohne seit vielen Jahren in Dublin. Das sind die einzigen Orte, über die ich schreiben kann. Ich glaube, um eine Geschichte zu erzählen, die in einer bestimmten Gemeinschaft spielt, brauche ich das sichere Gefühl, wie sich die Menschen benehmen, wie sie reden, und muss wissen, wie die sozialen Regeln in diesem Setting aussehen.
Diese Herangehensweise verleiht ihren Romanen echte Glaubhaftigkeit. Das setzt sich auch in Intermezzo fort. Sally Rooney erzählt von den Brüdern Peter und Ivan Kubek, die gerade ihren Vater beerdigt haben. Peter, der Ältere, Anfang 30, smart und weltgewandt, arbeitet als Anwalt. Ivan, fast 10 Jahre jünger, introvertiert, mit einer Zahnspange, tingelt als spätes Schachwunderkind durch Irland.
Am nächsten Tisch streckt Ivan seinen Arm über den Kopf, legt die Hand zwischen die Schultern und massiert sich den unteren Nacken mit den Fingerspitzen. Unter den Armen hat er zwei dunkle Schweißflecke. Es ist nicht besonders warm in dem Raum, obwohl es sehr hell ist. Also schwitzt er wahrscheinlich vor Konzentration.
Ivan lernt eines Abends Margaret kennen, die ein Kulturzentrum in der Provinz leitet, in dem er Schach spielt. Die beiden verbringen die Nacht miteinander und aus dem vermeintlichen One-Night-Stand entwickelt sich mehr, trotz aller Bedenken. Denn Margaret lebt von ihrem Ehemann getrennt und ist deutlich älter als Ivan. Als Peter von der Beziehung der beiden erfährt, ist er empört. Doch wer im Glashaus sitzt? Peter selbst hat eine Affäre mit der Studentin Naomi und hegt immer noch Gefühle für seine Ex-Freundin. Seine Trauer bekämpft er mit Sex, Drogen und Medikamenten.
Morgens zischendes Eisen, gebuttertes Brötchen, Milligramm Alprazolam, blaue oder grüne Krawatte. Er steht am Esstisch, sortiert seine Papiere, während der Kaffee abkühlt. Gedanken rasen in abgebrochenen Sätzen, Diskussionsfetzen, Ideen strömen auseinander und treffen sich wieder. Schweißkalte Hände beim Umblättern der Seiten.
Das ist die Grundkonstellation dieses Romans. Und dann? Wer handlungsgetriebene Bücher mag, würde sagen, es passiert nicht viel. Die Protagonisten kreisen in ihrem Kosmos, reden, philosophieren. Wer Sally Rooneys Bücher liebt, sieht genau darin die Stärke der Autorin. Die Innenschau, die psychologische Betrachtung ihrer Figuren. Eine Frage, die Rooney immer wieder beschäftigt:
Wie lernen Menschen sich selbst kennen, wenn sie nicht mehr täglicher Teil einer Familie sind?
Ganz klar, Sally Rooney kann wortgewaltig und intelligent erzählen. Ob das jedem Leser und jeder Leserin gefällt, ist eine andere Frage. Intermezzo ist mitunter etwas langatmig geraten. Aber darüber könnte man auch noch hinwegsehen, wenn nicht das überraschend süßliche Ende dieses Romans vollkommen aus dem Rahmen fallen würde. Schade.
Meint Maren Ahring über Intermezzo, den neuen Roman der Irin Sally Rooney, aus dem Englischen übersetzt von Zoe Beck und erschienen im Klassen Verlag. Und das war's vom lesenswerten Magazin auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und die Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von der französischen Band Nouvelle Vague und dem Album Should I Stay or Should I Go? Also ich gehe jetzt. Schönen Sonntag noch und immer gute Lektüren, wünscht Anja Höfer. Tschüss. Lipstick cherry.